Es ist nicht schwierig, gar nicht. Es tut weh.
Papa Hamsterrad, Servus Berufung. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast für berufliche Veränderung, Erfüllung und Sinn. Ich bin Claudia Scheer, deine Expertin für den Neustart mit all seinen Facetten. Wenn du gerade merkst, dass du dich in deinem Job nicht mehr wohlfühlst, du um- oder wieder einsteigen möchtest, dann erfährst du hier alles über berufliche Perspektiven und Karrierewege. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Baba Hamsterrad, Servus Berufung. Heute habe ich wieder einen sehr lieben Gast. Barbara Ridolfi ist heute bei mir zu Gast. Schön, dass du da bist. Hallo Barbara.
Herzlichen Dank, Claudia Scherer.
Liebe Barbara, kannst du uns nur kurz in ein paar Worten so deine aktuellen Lebensumstände mitteilen? Wo wohnst du?
Ja.
Und so weiter, ja? Nur ganz kurz.
Wo wohne ich? Ich bin wieder in Wien ansässig, bin jetzt gerade dabei, meine Selbstständigkeit weiter auszubauen, habe sozusagen meinen Hauptberuf jetzt gerade aufs Abstellgleis gestellt und lebe hier mit meinem Mann in Wien und genieße jetzt gerade den Frühling damit.
Okay, du passt das spannend. Gut, passt. Sehr gut. Liebe Barbara, kannst du dich erinnern, was du als Kind werden wolltest?
Ach, das Erste war auf jeden Fall einmal Schauspielerin. Und das hat sich relativ lang gehalten.
Okay.
Ich habe auch immer die Rückmeldung bekommen, so die Grimassen, die ich mag. Und ich unterhalte gern Leute und ich beschäftige mich vor allem gern mit Leuten. Das war immer Schauspielerin, komischerweise.
Und bist du dann aufs Konversatorium gegangen, oder?
Nein, gar nicht, weil ich bekam immer dann die klassische Aussage, das ist ein brotloser Job. Und als brave, funktionierende Tochter habe ich mich dem ganzen Wunsch meiner Eltern gefügt und bin in eine ganz andere Richtung reinkommen, wobei es immer noch die Arbeit mit Menschen auch ist. Ja.
Ja. Okay, und wofür hast du dich dann entschlossen, wie deine Ausbildung weitergeht oder was du arbeiten möchtest?
Naja, mein Vater war immer im Gastgewerbe und ich sollte in seine Stufen reinsteigen. Das habe ich dann von der Schulausbildung her dann gemacht. Dann ging es, seine Idee, ich sollte Controllerin werden. Ist natürlich super, wenn man dyslexisch ist, das heißt dann permanenten Zahlerdreher hat. Das war dann auch irgendwie nichts so für mich. Und dann bin ich im Grunde genommen im Sozialbereich gelandet. Und da war auch wieder die Arbeit mit Menschen. Und ich war dann über 21 Jahre in Pensionistenwohnhäusern tätig und habe dort von ganz unten bis dann letztendlich zur Position der Direktorin raufgearbeitet. Ja, und das war die längste Zeit, wo ich dort tätig war.
Mhm. Okay, na siehst du, man kann sich ja entwickeln sozusagen. Ne? Wieder. Ja, und auch jetzt hast du ja noch mit Menschen zu tun und dazwischen hattest du auch mit Menschen zu tun, weil du hast ja eine relativ breit angelegte Pause eingelegt.
Sozusagen. Das heißt, nachdem ich ja die Bühne nicht offensichtlich im Schauspiel oder Theaterspiel ausgelebt habe, als Direktorin ja, aber irgendwann haben wir gesagt, aus, mein Mann und ich so, jetzt reicht's, jetzt legen wir Pause ein, wir gehen nach Afrika. Mein Mann ist dort aufgewachsen und wir sind dann wirklich auch 2017 nach Botswana ins Herzen von Afrika, nämlich auch ins Okavango-Delta gegangen. Und dort war dann eine andere Art der Arbeit mit Menschen, nämlich wir haben Lodges geleitet mit Schwerpunkt Fotografie. Und ich bin dann ganz tief in die Wildtierfotografie eingetaucht. Und ja, weißt du, manches Mal hast echter Pech, da musst du doch original zweimal am Tag mit den Gästen auf Safari fahren und ihnen Wildtierfotografie beibringen.
Das heißt, auch da war die Arbeit.
Ja, nein, es war wirklich sehr, sehr hart. Also, nein, es war ein Traum. Ja. Du hast nicht nur Tiere kennengelernt, sondern natürlich auch mit Menschen aller Nationen waren da. Und das war, muss sagen, ein Erlebnis, das möchte ich nie wieder missen. Ja. War ein Traum.
Was war von den Tieren das Beeindruckendste für dich?
Puh, das Beeindruckendste, das ist, dass manche Tierspezien es wirklich schaffen, die Tragezeit der Jahreszeit und der Umgebung anzupassen. Nämlich wenn wirklich Dürre ist und so absolut kein Wasser ist, dann werfen sie nicht. Das heißt, sie kriegen keine Jungen. Die zögern das so weit hinaus, das können Impalas vor allem, dass sie wirklich erst die Jungen bekommen, wenn ausreichend Wasser da ist. Und das war absolut faszinierend. Also die Tierwelt und die Fauna und Flora, wie man so schön sagt, die ist schon was ganz Besonderes. Da können wir uns noch eine Scheibe abschneiden. Und das war absolut faszinierend.
Inwieweit bist du in dieser Gegend mit, sagen wir jetzt mal, Umweltproblemen konfrontiert worden?
Naja, wenn man ein Buschfeuer als Umweltproblem bezeichnen möchte, dann war das absolut gegeben. Und natürlich auch diese Geschichte mit der Dürre. Gerade im Okavango-Delta, das ist abhängig von den Regenfällen in Angola. Wenn dort kein Regen fällt, und das ist natürlich auch in Zeiten von den ganzen klimatischen Gegebenheiten, dann kommt im Okavango-Delta kein Wasser an. Und da leidet Tier und Umwelt natürlich dran, genauso wie der Mensch, weil kein Wasser, kein Trinken, keine Gäste versorgen und. Da merkt man das dann schon. Und natürlich auch durch diese Trockenheit, diese Dürre und Hitze, dann die Buschfeuer. Ja. Also wir mussten wirklich das Feuer erschlagen. Das war wirklich Gegenfeuer gemacht und tatsächlich, dann gibt's so spezielle Gegenstände, wo du wirklich das Feuer erschlägst, damit's nicht bis zur Lodge kommt. Also das war schon ein Erlebnis.
Ich kann mir vorstellen, dass ihr öfter mal auf aufregende Situationen seid dort, oder?
Absolut, absolut. Also, ob dass ich fast in einen Büffel reingelaufen wäre in der Früh, weil Tram happert, siehst natürlich, und die Büffel siehst in der Nacht nicht, also es war um 4 in der Früh, dann renne ich fast in den Büffel rein oder in Elefanten, wobei die immer bei uns auch übernachtet haben. Löwen hatten wir im Camp. Also es waren schon sehr aufregende Dinge, aber es war dann für mich so normal, man bewegt sich trotzdem total normal und angstfrei, aber halt doch sehr fokussiert und immer schauen, wo kann was sein, und genießt aber nebenbei die Schönheit von dem Ganzen. Also es war eine ganz spezielle Situation, es war wirklich ja traumhaft schön, und es gibt nichts Schöneres, als im Busch im Zelt zu schlafen und die Tierstimmen in der Nacht zu hören. Von rechts der Löwe, von links die Hyäne, dann das Hippo stoßt aufs Zelt an, dass es wackelt, und also es ist ganz eine eigene Stimmung und ja, traumhaft. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen.
Okay, jeden, der abenteuerlustig ist, ne?
Ja, es gibt auch sichere Safaris, also das ist nicht so das Thema.
Und in die Thematik Fotografie bist du quasi reingerutscht, oder? Hast du das irgendwo gelernt auch?
Nein, ich war, wie ich so jünger war, in meiner ersten Ehe, habe ich immer wieder ausprobiert zum Fotografieren, und da hat mein Ex-Mann immer gesagt, vergiss es, du hast kein Auge dafür. Auch wieder geglaubt, auf die Seite gelegt. Und dann eben in Afrika wiederum, da war so die Anforderung, wir brauchen einen Fotohost, der eben ständig mit den Gästen auch mitgeht. Und da habe ich es dann wirklich im Schnellsiederkurs gelernt. Von den Experten, also es sind alles hochnominierte Fotografen und Profis, und du lernst es auch wirklich nur im Tun. Und der Vorteil bei der Fotografie ist, es liegt meist im Auge des Betrachters. Du kannst nicht wirklich was falsch machen, außer halt unscharf, aber selbst das kann man recht gut dann hinbekommen vom Effekt und von dem Ganzen. Und dadurch bin ich wieder in die Fotografie reinkommen und habe eigentlich gemerkt, ich habe immer schon Auge gehabt dafür. Ja, und das war das, wo ich sage, und das ist jetzt dann auch so perfektioniert. Also mittlerweile machen wir ja den Wildteil im städtischen Bereich. Das heißt, wir sind auch auf Porträt gegangen und haben so diesen städtischen Wildtier-Part abgedeckt. Und wir fotografieren immer noch weiter. Das ist wir, das heißt mein Mann und ich, wir machen das beide.
Okay. Ihr seid ja dann, wie lange wart ihr in Botswana?
Naja, von 2017 bis 2020,
ja.
Dann sind wir weitergezogen.
Ja, wohin?
Wir sind dann nach Portugal gegangen. Es war die Entscheidung irgendwie, weißt du, wenn du die ganze Zeit im Busch lebst und du bist ja doch wochenlang im Busch und hast dann so 14 Tage frei, wo du dann wieder rausfliegst, um Urlaub irgendwo zu machen, und dann gehst du wieder im Busch und da ziehst du entweder grün oder beige. Mehr andere Farben siehst fast nicht, ja. Du selber auch in beige und in grün ständig gekleidet, gerade die Gäste ein bisschen was, aber auch die passen sich an. Und irgendwo haben wir dann gesagt, ein bisschen eine Farbe wäre nett. Und vor allem hatten wir von den Gästen vermehrt Anfragen, dass wir sie begleiten. Ja, wir sind mehrsprachig und gerade englischsprachig, deutschsprachige Menschen, selbst italienisch Sprechende, haben uns dann wirklich angefragt, dass man sagt, mit euch würden wir gern die Safaris machen. Und da war die Überlegung, wo ist ein strategisch günstiger Punkt? Das war Portugal, weil du bist gleich drüben in Amerika, du hast gute innereuropäische Verbindungen, auch näher zur Heimat, muss ich auch gestehen. Mhm. Und das war so einmal die strategische Überlegung. Und es wäre nicht ich, wenn ich auch eine nicht strategische Überlegung gehabt hätte. Mir ist ja die Farbe abgegangen und irgendwie auf Instagram oder so sind dann plötzlich so Beiträge gekommen von Portugal und dann siehst halt so Hausfassaden, die bunt sind, Fliesen, die bunt sind. Und das hat mich so dermaßen getriggert, weil ich sage, ja, da ist so viel Farbe, da ist so schön bunt. Wir gehen nach Portugal. Ja, wir haben zusammengepackt und sind 2020 nach Portugal gegangen.
Und also nach Porto oder wohin seid ihr gegangen?
Direkt nach Lissabon.
Lissabon. Ja. Und von dort habt ihr dann die Safaris nach Botswana organisiert, oder wie?
Genau, also wir sind dann im Jänner 2020 sind wir in Lissabon angekommen, haben einmal geschaut, dass wir alle Genehmigungen kriegen, weil du brauchst die Aufenthaltsgenehmigung, haben die Firma gegründet, klarerweise, das heißt auch wieder so Reisebegleitungs- und Fotografiefirma, haben alles schon beieinander gehabt. Wir hatten bereits Gruppen aus England, mit denen wir im August nach Botswana fliegen, um sie zu begleiten, weil wir dort die Gegebenheiten auch gekannt haben. Ja, und ich glaube, ich brauche nicht wirklich viel dazu sagen, aber Mitte März, da kam es dann, das Covidl. Und das war's dann eigentlich.
Also das heißt, in Portugal, das ist gar nicht ins Laufen gekommen.
Nein, gar nicht. Also wie gesagt, wir haben zwar die Firma gehabt, wir haben brav alles gezahlt, wir haben auch versucht, Marketing zu betreiben, aber klarerweise, nachdem ja alles komplett runtergefahren ist, ist dann nichts mehr gekommen. Die Gruppen sind abgesagt worden, alles. Also komplette Einkommen, runtergegangen, nichts mehr. Wir hatten eben, wie gesagt, dann eigentlich nichts mehr.
Wahnsinn. Und was macht man dann?
Ja, die Krise kriegen, ganz ehrlich. Und ich bin an und für sich ein Mensch, der gar nicht depressionsgefährdet wird. Ich weiß allerdings jetzt, wie das ist. Also ich habe dort eine Depression aufgezogen, wie es noch war. Habe dann im Oktober mit meinem Bruder telefoniert zu seinem Geburtstag. Telefoniert ist ein bisschen viel gesagt. Das war mehr eine Weinorgie, nämlich wirklich, ich habe die ganze Zeit nur mehr geheult. Währenddessen hat mein Mann schon Flug gebucht und gesagt, du fliegst jetzt nach Wien, checkst die Lage ab und schaust, ob wir zurückgehen, weil das bringt nichts. Wenn du die Sprache nicht sprichst in Portugal, wenn du dort keinen Job hast, das vergiss es. Wir brauchen da keinen Künstler, Hunger, Tod, Sterben. Wir gehen zurück nach Österreich und fangen dort wieder, ich will nicht sagen bei Null, aber wir hatten ja nichts mehr, wir hatten weder Wohnung, wir haben ja alles verkauft, wie wir nach Afrika gegangen sind. Und ja, und dann habe ich eine Freundin kontaktiert und ich gesagt, ja, komm. Und wir sind nach Wien gekommen. Das war im Jänner 21 und haben dann mit den letzten 5.000 Euro an Barvermögen, sind wir dann in Österreich angekommen und gesagt, okay, wir starten noch einmal neu.
Und wie habt ihr dann gestartet oder wie ist dann weitergegangen in Österreich?
Naja, wir sind dann wirklich bei meiner Freundin untergekommen. Die hat Gott sei Dank ein Haus gehabt, da haben wir uns in ein kleines Zimmer sozusagen eingemietet. Mein Mann hat für sie gekocht, hier wird mit Haus putzt, wir haben dann uns beworben. Mein Mann hat dann relativ schnell eine Arbeit gefunden, bei mir hat es länger gedauert. Und ja, und so haben wir dann, nachdem er die Arbeit relativ schnell gehabt hat, haben wir dann halt wieder von einem Gehalt versucht zu leben, haben dann selber eine Wohnung auch bekommen, sind dort einzogen mit der Matratze und haben gesagt, wir haben uns, wir können Kartoffeln essen, es geht uns gut, wir fangen an. Er hat mit der Arbeit begonnen, ich habe mich dann beworben und das hat bis im Sommer gedauert und da habe ich dann die Möglichkeit endlich bekommen, bei Corona Contact Tracing zu arbeiten und habe im Telefondienst bei Corona Contact Tracing angefangen zu arbeiten, sodass wirklich was erstens einmal auch einen Beitrag leisten kann, ja, mit Menschen in Kontakt komme, ihnen auch wiederum, so ich jetzt immer Zuspruch, zum Mut zusprechen kann und selber natürlich auch Geld zu verdienen. Und das habe ich dann gemacht. Und ja, das war sozusagen der Einstieg wieder zurück nach Österreich.
Was ist dir jetzt bei diesem Einstieg nach Österreich, was hast du besonders vermisst?
Beim Einstieg in Österreich, was habe ich besonders vermisst? Das ist eine sehr interessante Frage. Dieses Offene und diese Chance geben. Du wirst in der Sekunde abgestempelt. So nach dem Motto, du bist weggegangen, jetzt kommst du zurück, jetzt willst du wieder dieses Positive und trotzdem eine Chance sehen. Das war eher so dieses Kleinheit, schlechtes Gewissen machen, diese Dinge. Anstatt, dass man hergeht und sagt, hey, schön, dass du wieder da bist. Komm, mach mal, wenn du was brauchst. Ich bin da, moralisch einfach. Das ist das, was ich am meisten vermisst habe.
Und was hast du in Botswana aus Österreich vermisst? Hast du da irgendwas
vermisst? Es klingt komisch, aber das Spazierengehen, das habe ich am meisten vermisst. Du hast, und auch so diese Kaffeehauskultur, man merkt, ich bin so richtige Wienerin, ne, mit unseren Kaffeehäusern. Du hast die Botswana in der Hauptstadt oder ja vor allem in der Hauptstadt, aber auch in diesen kleinen touristischen Städtchen, wo die Safari stattfindet. Du hast zwar Lokalitäten, aber nicht diese Kaffeehauskultur wie wir. Du gehst dort nicht spazieren, ja, da gehst raus und gehst wann nicht. Fuß durch die halbe Stadt oder was auch immer. Das kannst du in Botswana nicht machen. Ich meine, wenn man sich die Relation nimmt, Botswana ist 8-mal größer als Österreich und hat 2 Millionen Einwohner. Also, das sind ein bisschen andere Distanzen. Das gehst du nicht. Und du bist in der Wildnis. Also, man sagt, Jobe kommen die Warzerschweine durch den Ort, die gehen durch den Ort, der Leopard steht mitten im Ort, der Elefant. Da gehst du nicht spazieren.
Ja, gute Idee.
Das, ja, na, das ist da, das habe ich wirklich vermisst. So dieses ja, Kaffeehaus sitzen, genießen, Leute beobachten und dieses Spazierengehen, ja.
Was, also ihr habt ja dort euer Business gehabt und seid dann wieder zurück in Angestelltenverhältnisse, ne? Ja. Wie schwer oder wie leicht ist euch das gefallen, quasi vom Unternehmertum wieder ins Angestelltenverhältnis zu gehen?
Der Umstieg war gar nicht so die Herausforderung, weil wir haben zwar das Business gehabt, wir waren ja im Consulting-Bereich und haben dort auch sozusagen bei der Lodge als Consultant die Lodge auch geleitet. Das heißt, es war so eine Mischform. Du warst schon noch in einer Art wie einem angestellten Verhältnis, weil du wirklich für die Besitzer dann auch dort gearbeitet hast und die Lodge geleitet hast. Du warst aber für dich selber dein eigener Chef. Deswegen war dieses Zurückkommen ins Angestelltenverhältnis gar nicht so schwierig, weil wir immer schon gelernt haben, zu unterscheiden, ist es jetzt zu 100% ist es mein Unternehmen oder agiere ich stellvertretend, als wäre es mein Unternehmen als Angestellter. Also war nicht so schlimm. Das ist immer sehr anpassungsfähig.
Ja. Und du hast vorhin erzählt, dass eben ihr mit einer Matratze angefangen habt, wo man gedacht hat, ja, ist auch eine Art von Zelt, oder? Das seid ihr aus dem Zelt gewohnt, oder?
Genau.
Okay. Aber du hast, bei dir ist es dann noch weitergegangen. Also es ist ja nicht dabei geblieben bei Contact Tracing.
Nein, ist es gar nicht. Ich war, wie ich am Anfang schon erzählt habe, ich war über 21 Jahre bei Pensionistenwohnhäusern, sprich im geriatrischen Bereich tätig. Und nach Corona Contact Tracing habe ich dann die Möglichkeit bekommen, genau an das andere Ende der Lebenslinie zu wechseln. Nämlich ich habe in einer Kinderwunschklinik den Posten von einem General Manager angenommen. Das heißt, da war man gerade in der Entstehungsphase im Gegengesetz zu dem, wo ich früher halt immer war. Also es war auch wiederum Sozialbereich, aber mehr der medizinische Bereich und war dann eben bei der Kinderwunschthematik. Ganz eine neue Erfahrung, ganz anders.
Hast du Kinder? Habe ich jetzt gar nicht gefragt.
Ich persönlich habe keine Kinder. Ja. Nein.
Und hat die Kinderwunschklinik da in dir irgendwas bewegt? Oder hast du das überlegt, wie das wäre oder so?
Naja, rein biologisch ist es nicht mehr ausgegangen, weil ich einfach schon alterstechnisch weit drüber war und auch von der Biologie schon im Wechsel war. Nein, hat in mir gar nichts ausgelöst. Es war dann für mich immer so die Entscheidung, wenn das eine nicht geht, dann wäre die gute Tante oder die nette Tante. Ich mag Kinder, vor allem wenn sie mich mögen. Das ist so eine Geschichte. Aber nein, ich habe damit eigentlich nie ein Problem gehabt, gar nicht. Es ist, weißt du, ich nehme Dinge so, wie sie sind.
Ja, das ist eh ein sehr, wie soll ich sagen, so ein pragmatisches Konzept, mit dem kommt man eigentlich gut weiter, ne?
Ja, absolut.
Okay, also dann warst du in der Kinderwunschklinik und dann?
Ja, dann habe ich sozusagen meine nächsten Ausbildungsschritte gemacht. Da geht es jetzt dann wirklich dorthin, wo ich dann letztendlich auch gelandet bin. Also ich habe dann rein aus Interesse, nachdem ich Menschen gern beobachte und auch versuche immer zu lesen, und ich habe so dieses Zwischenzeilenlesen, beherrsche perfekt oder das, was noch gar nicht ausgesprochen ist, höre ich schon, habe dann Ausbildung zum Face-Profiler noch gemacht. Und danach habe ich immer gesagt, okay, es ist eigentlich immer ein einziges Thema. Und bin dann in das Neuromentaltraining reingegangen, habe die Ausbildung zur Diplom-Neuromentaltrainerin gemacht, basierend auf meinen sehr, sehr langen Berufserfahrungen, natürlich auch privat, aber vor allem auch Berufserfahrungen, eben im Umgang mit Narzissten und mit herausfordernden Persönlichkeiten. Da habe ich gesagt, fangst du mal bei dir an, schaust mit dem Neuromentaltraining, wie es ist, und dann gehst du auf die Spezialisierung. Und nach dem Neuromentaltraining, nach der Ausbildung und nachdem die Kinderwunschklinik als Gesamtes dann auch geschlossen werden musste, bin ich nachher noch in ein geriatrisch orientiertes Unternehmen gegangen und war dann bis jetzt Mai Geschäftsführerin von einer Seniorenresidenz oder eigentlich zwei Seniorenresidenzen, eine in Innsbruck, eine in Wien. Innsbruck musste auch geschlossen werden. Jetzt bleibt es nur mehr in Wien. Und genau dort war ich dann als Geschäftsführerin tätig.
Aber du hast ja auch dein eigenes Unternehmen gegründet, ne?
Ja, genau. Das ist eben. Ich bin so. Manche sagen unrund, ich sage vielseitig.
Ja.
Ich habe im März 25 mein eigenes Unternehmen gegründet. Das war einerseits als eine Unternehmensberatung, weil ich ja doch über 27 Jahre auch im Management schon tätig bin. Und das zweite Standbein, und das ist mein Herzensbereich, ist eben Neuromentaltraining, und zwar in der Begleitung für Führungskräfte und Unternehmerinnen in einem unbeeindruckten, gelassenen und selbstbestimmten Umgang mit Narzissten im Business. Und das ist sozusagen auch mein Schwerpunkt und meine Spezialität.
Jetzt, das Thema ist ja jetzt etwas überraschend gekommen, glaube ich, wenn man dem Gespräch gefolgt ist, wo kommen jetzt die Narzissten her? Wie bist du, oder welchen Zugang hast du zu dem Thema gehabt?
Naja, eigentlich hat mir das Thema schon immer verfolgt oder begleitet, sagen wir so, begleitet wäre eher das Beste. Ich bin jetzt im fortgeschrittenen Alter draufgekommen, dass es auch im Privatbereich, ich da hier meine Erfahrungen habe, aber vor allem im beruflichen. Früher, wie nur ganz junge Führungskraft war, habe ich immer geglaubt, naja, die Chefs, die cholerischen, das ist vollkommen normal. Das hat er damals geheißen, ja, meine Güte, buddel das ja auf, dann bricht er aus, beschimpft alle, nur er weiß es, und da zieht man den Kopf ein, das geht schon. Das heißt also, das waren so für mich diese Choleriker. Sind sie nicht. Ich habe diese Ausprägung von Menschentypen auch in meinen 21 Jahren in den Pensionistenwohnhäusern auch kennengelernt, nämlich auch von der Kundenseite her. Und konnte mit ihnen eigentlich immer recht gut umgehen. Das heißt, ich habe sie sehr schnell auch erkannt und habe gewusst, das ist eine Verhaltensweise von dem. Ohne dass ich es damals noch einordnen konnte unter narzisstisch geprägte Züge. Und irgendwie war das für mich normal. Und nach der Rückkehr nach Afrika war dann so Situationen, da kamen dann so Meldungen, naja, Ich habe immer schon gewusst, dass du wieder zurückkommst, ja. Aber ich dachte, na sehr nett. Woher willst du das wissen oder wie auch immer? Und dann haben wir mal so dahinter geschaut und das macht natürlich etwas mit einem. Ich war immer sehr stabil als Persönlichkeit, aber solche Meldungen, die lösen in dir was aus. Das ist so ein Trigger. Da fängst du dann plötzlich an dir zu zweifeln. Ich meine, wir hatten wunderbare Zeit in Afrika, jederzeit wieder. Und trotzdem machen solche Aussagen was mit dir. Und das hat mich ein bisschen geschwächt. Das heißt, ich war angreifbar plötzlich. Ich habe diese souveräne, dass es abprallt bei mir, dieses Verhalten von Narzissten, das habe ich plötzlich wieder aufgenommen. Das hat mit mir etwas gemacht, das hat mich wahnsinnige Energie gekostet. Ich habe plötzlich an mir selbst gezweifelt, an mir als Person, an meinen Fähigkeiten, an meiner Kompetenz. Es hat sich plötzlich nur mehr alles um den oder die Narzisstin gedreht und ich war gerade nach dem Rückkehr auch, also eh immer schon, aber speziell auch nach dem Rückkehr ist mir das dann so ganz bewusst geworden, mit wem ich es da zu tun habe und bin dann noch einmal auch auf Menschen mit sehr ausgeprägten narzisstischen Zügen geraten, die mir wirklich, wo ich sage, das hat mich geschwächt. Und es war dann ein einziges Erlebnis. Ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, ich habe so wie Herzrhythmusstörungen, was auch immer, und bin zum Arzt gegangen. Die Untersuchungen gemacht, irgendwelche Geräte, 24 Stunden mitgehabt, also das ganze Programm. Voll Check gemacht, alles. Und ich kam dann zu der Ärztin und die fängt an, liebe Frau Redolfi, Sie sind von einer Herzrhythmusstörung so weit entfernt, wie ich von einer Modelfigur. Das spürt sich alles nur bei Ihnen im Kopf ab. Dann habe ich gedacht, das gibt's nicht. Gleichzeitig hat aber mein Mann zu mir gesagt, fängt an, du Baura, sag ich mir, gibt es da noch irgendwie ein anderes Thema außer den oder die? Dann habe ich mir gedacht, ich rede ständig nur, wie schlecht es ist, wie schlecht es mir geht, immer Gedankenkarussell in der Nacht, nie schlafen können. Diese Personen haben mich wahnsinnig beschäftigt und das war dann genau das, wo ich mir gedacht habe, hey, hol dir doch bitte deine Selbstbestimmtheit zurück und deine Gelassenheit, die du früher gehabt hast, und geh dem Ganzen auf den Grund, warum dich das plötzlich so triggert und so beschäftigt. Und das war sozusagen das Ausschlaggebende, warum dann dieses mit diesem Narzissmus dann irgendwie so präsent worden ist. Warum ich jetzt dann auch in diese Richtung reingegangen bin, weil man dachte, liebe Leute, das muss echt nicht sein. Da gibt's so simple Methoden, so gute Techniken. Und wenn du dein Gegenüber kennst und noch mehr, wenn du dich selber vor allem sehr, sehr gut kennst, dann kann dein Gegenüber einen Purzelbaum schlagen und glauben, weiß Gott, was er ist. Und das, du denkst dann, Und das war dann das Ausschlaggebende, ja.
Okay, und was würdest du denn, also machen wir es mal fürs Publikum fest, woran erkennt man einen Narzissten oder eine Narzisstin?
Da gibt's mehrere Merkmale. Also dass du hast nicht nur ein einziges Kriterium, sondern es ist ein Zusammenspiel. Es gibt eine Liste, wo man hergeht und sagt, okay, 9 Kriterien, wie zum Beispiel erst der Nabel, ich sage das immer recht nett, der Nabel der Welt, ja, der Grandiose. Er kann alles, er ist so super, oder auch sie, es gibt ja auch die Weiblichen. Sie stehen über allem, das ist einmal ein Merkmal, also Superhero. Das zweite ist, jedes Mal, wenn sie dir etwas erzählen, ist es immer etwas anderes. Du merkst so mit der Wahrheitsgehalt von dem, was sie dir erzählen, der ist sehr flexibel. Sie drehen es genau so, wie sie es brauchen. Sie sind nie an etwas schuld. Es waren immer die anderen. Das ist auch etwas, wo man sagt, Klassiker. Ja, also stellen das Haxel und sagen, nein, es stimmt ja gar nicht, bist selbst über dein eigenes Bein gestolpert, so nach dem Motto. Ja. Das sind so Kriterien. Sie sind etwas ganz Besonderes, sie heben sich ab von allen anderen, beispielsweise. Es sind immer ihre Erfolge und immer die Misserfolge der anderen. Also da gibt's wirklich eine komplette Litanei auch und da geht man dann her und sagt, von diesen 9, wenn du unter 5 hast, ja, ich meine, wir haben alle narzisstische Züge, jeder von uns, auch ich. Und als Führungskraft brauchst du sowieso auch. Aber Ausprägungen unter 5 ist handelbar. das kann man recht gut, da hast du einmal einen schlechten Tag oder du bist übertrieben stolz auf etwas, wo du sagst, ja, passt, ist noch halbwegs normal. Alles ab 5 aufwärts, je mehr du Punkte hast, wenn du sagst, du hast 7 Ausprägungen und die Tag für Tag, den ganzen Tag über. Das heißt, es kommt wirklich auf die Ausprägung drauf an, wie oft ist es andauernd, dann spricht man schon von diesen stark ausgeprägten narzisstischen Zügen. Alles darüber hinaus würde dann wirklich in einen Narzissmus gehen und dieses kann aber wirklich nur ein Psychologe diagnostizieren und da gibt's Verfahren, die sind recht kompakt, dass man das herausfindet, braucht's aber natürlich den Menschen, wo man sagt, er ist womöglich ein Narzisst, dessen Bereitschaft, dass es überhaupt zum Psychiater sozusagen geht, dass er das feststellen lässt.
Ja.
Also es gibt schon wirklich markante Punkte, Aussagen, die Schuldumkehr, wo du Menschen mit einer sehr ausgeprägten narzisstischen Zügen gut erkennen kannst.
Und was oder wie geht man da mit diesen Menschen um? Kannst du uns da ein paar Tipps geben?
Ich versuche immer mein Lieblingswort nicht zu nennen, nämlich einfach. So einfach ist es ja nicht. Wie gehst du damit um? Du fängst im Grunde genommen nicht bei deinem Gegenüber an, sondern immer bei dir selbst. Er sagt ein Wort, du reagierst, du trainierst dich drauf, nicht drauf zu reagieren. Der simpleste Weg ist, wenn du merkst, dein Gegenüber sagt einen Satz wie, wegen dir reagiere ich jetzt genauso. Dann macht das was mit dir. Und da gibt es die Technik, dass du hergehst und sagst, hey, stopp. Das hat nichts mit mir zu tun. Das ist er, der versucht, es mir in die Schuhe zu schieben. Das heißt, du versuchst im Grunde genommen, im ersten Moment dir Zeit zu verschaffen. Dass du sagst, geht's jetzt um mich oder geht's jetzt um ihn? Und somit distanzierst du dich. Du musst im Grunde genommen erkennen, und du merkst, es ist meist eine bestimmte Person, die dich triggert. Du musst im Grunde genommen erkennen, welches Wort, welche Aussage, welcher Blick. Es reicht schon ein Blick, wo du denkst, so, super, jetzt misst er mich wieder von oben unten. Oder dieses süffisante Lächeln. Wenn du merkst, ach, der lächelt so süffisant, dann gehört in der Sekunde der Gedanke, das geht nicht um mich, das ist er. Das heißt Abstand.
Ja.
Das sind so die grundlegendsten Schritte und du bearbeitest deine Trigger, deine Glaubenssätze, weil das ist ja genau das, womit der Narzisst ja spielt. Du hast etwas, was dem Narzissten fehlt. Empathie beispielsweise. Hat er nicht. Die spielt er vor bis zu einem gewissen Grad, aber er kann sie nicht wirklich leben. Und jetzt versucht er, das von dir zu bekommen, damit er größer wirkt und du kleiner wirst und dich dadurch mehr schwächt. Das heißt, er dreht es so um, dass du das ja gar nicht hast, dass du zweifelst, aber dadurch belangt es eher. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, deine Glaubenssätze auch zu kennen, deine Trigger zu kennen. Und wenn du deine Trigger kennst, was du sagst, was löst es in mir aus? Was löst das in dir aus, wenn derjenige zu dir sagt, ah, das wird nie was, weil du kannst das nicht. Oder du hast ja gar nicht die Kompetenz dafür, das zu tun. Dann löst es in dir was aus. Und wenn du da hier eine Mauer runterlässt, hast du den Abstand, sagst Stopp und du lernst ganz bewusst nicht zu reagieren, weil das ist ja die größte Strafe für den Narzissten, nicht zu reagieren. Und wenn du reagierst, nicht beleidigend, sondern einfach zu sehen, freut mich, dass du dieser Meinung bist. Punkt. Das war's. Und das ist erlernbar.
Aber könnte man vorstellen, dass das ganz schön schwierig zum Erlernen ist, oder? Es kommt
Nein.
darauf an, wie sehr verletzlich man ist, wahrscheinlich, oder?
Es ist nicht schwierig, gar nicht. Es tut weh. Nämlich insofern, du musst dich mit dir selbst konfrontieren und zu sagen, was ist denn mein Glaubenssatz? Ich muss es allen recht machen. Ja, dann versuchst du es auch ihm recht zu machen. Aber dieses Hintern, wenn ich es jedem recht machen will, was ist denn das da dran? Und warum sollte ich? Das heißt, das bearbeitest du und sagst, nein, muss ich nicht, ich muss es mir recht machen. Was löst es aus in mir, im Körper, in meinem Kopf? Sei perfekt, beispielsweise. Darfst du keine Fehler zugeben, weil wenn ich Fehler zugebe, dann mögen mich die anderen nicht. Ist auch wieder so ein Thema. Das greift da auf. Und wenn du dir dessen bewusst, und das tut weh, es tut weh, dass du erkennst, verdammt, ich versuche eigentlich so ein People-Pleaser zu sein oder es jedem recht zu machen, aber selber vergiss ich. Das schmerzt manches Mal. Und dann gehst du wirklich her und dann schaut man Schritt für Schritt, welches Wort ist es, was dich auf die Palme bringt, was dich dazu bringt, dass demjenigen am liebsten auf die Gurgel springen würdest oder sonst irgendwie. Das löst sie in dir aus oder so richtig so auf, und du rufst wie ein Humpelstilz. Das lernst du. Und sobald du diese Punkte kennst, plus das Muster von einem Narzissten, wie er ist, worauf er anspringt, kannst du das ganz einfach programmieren und umtrainieren. Ja. Weil sobald du weißt, das ist mein Trigger und das löst sie mir aus, dann arbeitest du genau mit dem, das braucht es in mir nicht mehr auslösen, weil ich weiß, wie es bin, ich kann es anders. Das heißt, du baust neue Wege im Gehirn, du drehst es ein. Wie wenn du bist jahrelang den einen Weg gegangen, der ist schon austreten. Das ist schon fast wie so, in der Wiese ist nur mehr so ein brauner Streifen. Und jetzt gehst du plötzlich her und sagst, na sicher nicht, ich gehe den Weg anders. Und du baust dir wirklich einen neuen Weg in deinem Gehirn und lernst es neu ein, so zu reagieren oder nicht zu reagieren. Und beim Alten wächst wieder Gras nach. Den brauchst du ja nimmer. Weil du weißt ja, dass du es anders machen kannst. Und somit bestimmst du nämlich selbst, reagiere oder reagiere nicht. Wie verhalte ich mich? Und das ist sozusagen die Grundessenz, wo du sagst, da lernst du eigentlich mit Narzissten umzugehen, weil ihn änderst du ja nicht.
Ja.
Du kannst verändern.
Ja, also okay. Ja, danke. Danke für die Tipps. Und ich hoffe, damit haben wir auch vielen geholfen. So. Auf die Schnelle sozusagen, im Schnelldurchgang. Und erzählst du uns noch kurz, hast du eine Praxis in Wien oder
ist das? Nein, ich habe keine Praxis. Ich mache es online.
Ah ja, okay.
Mhm. Ich biete zwei Online-Kurse an. Das eine Hauptprogramm ist eben so ein 12-Wochen-Programm. Für eben Führungskräfte oder Unternehmerin, dass sie in ihre Selbstbestimmtheit und ihre Klarheit wieder zurückkommen, wo du eben Muster erkennst, Grenzen setzt, Trigger steuerst, souverän kommunizieren lernst. Eben dieses Notfallprogramm, wann dir was triggert, was machst du, klopfst unterm Tisch, das sieht keiner, atmest dich ruhig, sodass du in deine Balance kommst. Und das Ganze ist über Zoom, es sind Gruppencalls, geht über 12 Wochen. Hast auch einen WhatsApp-Support dabei und kriegst dann auch Informationsmaterialien. Und da geht es wirklich, dass man sagt, das wird dann trainiert. Du musst allerdings selber das Ganze auch wirklich selbst trainieren. Das heißt, ich zeige dir die Anleitung und du trainierst dann. Und das funktioniert online recht gut. Dadurch erspare ich mir sozusagen die Praxis und werde langfristig auch remote arbeiten können. Und ja. Das Gleiche, was man in 12 Wochen machen kann, kann man natürlich auch in einem 1:1 dann auf einer Jahresbegleitung genauso gut
bringen. Ja gut, wir werden natürlich auch deine Website verlinken. Wobei, bitte erklär noch kurz den Namen deiner Website, weil so auf die Schnelle würde man die jetzt vielleicht nicht finden. Wie heißt denn deine Website?
Meine Website heißt www.luforis.com. Und es geht genau um das Wort Luforis, was du da so ansprichst, weil mein Nachname ist der Ridolfi. Was hat jetzt Luforis zu tun? Nachdem ich irgendwie so ein kreativer Mensch auch bin. Der Name Ridolfi kommt aus dem Italienischen und heißt übersetzt in seiner Bedeutung sinnbildlich Ratgeber des Wolfs. Und Euphoris habe ich dann noch dazu genommen, nämlich die Begeisterung, die entsteht, wenn wir aus unserem Inneren klar handeln und auch begeistert etwas Neues zu tun. Das Ganze kombiniert war Luforis. Und warum der Wolf? Weil der Wolf noch dazu, und das gefällt mir nämlich auch sehr gut, der Wolf steht für Instinkt, Unabhängigkeit und zugleich auch dafür für Führung, Integrität sowie Gemeinschaft. Und das ist etwas, wo ich sage, genau das braucht es nämlich im Umgang mit manipulativen Menschen, dass du hier auch diese Führung und Integrität auch noch mit dir mitnehmen kannst und wirksam wirst. Und das findet man unter Luforis.
Okay, super. Also danke für die Erklärung auch. Ja, ich finde das auch eine spannende Geschichte und wirklich sehr einprägsamer Namen. Also wenn man die Geschichte dann auch kennt, dann kann man sich das auch gut merken mit den Bildern.
Genau.
Gut, meine Liebe, vielen Dank, dass du da warst. Danke für deine Geschichte und deine Zeit. Und an unser liebes Publikum, danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich hoffe, bis das nächste Mal wieder dabei. Baba!